Hallo und moin, liebe Community. Es ist kaum zu fassen. Uns trennt jetzt nur noch ein einziger Monat von der diesjährigen Power & Pace Trophy, die wir gemeinsam mit dem Triathlon Ingolstadt am 22. September zum Saisonabschluss diesmal nachholen dürfen. Also stellt eure Countdowns ein, guckt nochmal, was jetzt in den nächsten Wochen so an Training ansteht, um dann perfekt vorbereitet an der Startlinie der Power & Pace Trophy 2025 über die Sprint, Olympische oder Mitteldistanz zu gehen. Dazu ein Hinweis, falls es euch selbst noch nicht aufgefallen ist, wir haben natürlich dank eures und unseres Coaches Björn auch einen entsprechenden Trainingsplan über die Sprint, Olympische und Mitteldistanz in Training Peaks in eurer Trainingsplanbibliothek parat, damit ihr euch gezielt vorbereiten könnt. Also, wenn ihr das nicht sowieso schon lange in euren Trainingskalender so vorgenommen habt, dann ist jetzt eine gute Möglichkeit. Das August-Training hat gestartet am 5. August und ihr könnt euch immer noch den entsprechenden Trainingsplan in euren Trainingskalender ziehen. Also, wir zählen die Tage, einen Monat noch genau on point bis zum 22. September Power & Pace Trophy. Und was euch im Rahmen der gesamten Veranstaltung, des gesamten Triathlon-Wochenendes so von Power & Pace erwarten wird, das erfahrt ihr rechtzeitig vorher. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode mit meinem Gast Shida Pourhosseini und einem sehr spannenden Thema. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis bald. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier von Power & Pace Triathlon Training. Meine Stimme dürfte euch mittlerweile bekannt vorkommen. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace und habe heute eine, ja, ich würde fast sagen, bekannte Stimme hier zu Gast. Und zwar habe ich wieder Shida Pourhosseini hier für ein ganz spannendes Thema. Guten Morgen, darf ich sagen.
Guten Morgen, liebe Jule.
Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wir unterhalten uns heute über Entspannung, Entspannungsmethoden und Entspannungsmöglichkeiten. Aber für all die, die vorher Shida vielleicht noch nicht im Podcast gehört haben, einmal kurz zu dir als Person. Du bist vor allem, was man jetzt vielleicht gar nicht am Anfang denken würde, wenn wir über diese Themen sprechen, Vollzeit-IT-Beraterin, Autorin, Regenerationstrainerin. Da kommen wir der ganzen Sache schon näher, vor allem für Amateur- und Leistungssportler mit verschiedenen Schwerpunkten in verschiedenen Sportarten, und zwar im Fußball, Triathlon, Tennis, beschäftigt sich auch viel mit Faszientraining, Yoga, Atemtechniken. Darüber hinaus bist du Schlafexpertin und hast bisher auf Reisen auch schon die Möglichkeit gehabt, sowohl Kurse als auch Vorträge in verschiedenen Bereichen anzubieten. Und last but not least arbeitest du ziemlich eng mit der Eliteschule des Sports und der Eliteschule des Fußballs in Frankfurt zusammen, wo du wöchentlich tätig bist und da teilweise die Mannschaften schon zum deutschen Meisterschaftstitel mitbegleiten durftest. Richtig?
Ja, genau, richtig.
Also ein ordentliches Brett.
Ja, das klingt so, als wäre der Tag länger als 24 Stunden, aber ja, es stimmt schon so.
Shida macht's möglich.
Ja, das ist unser Thema jetzt gerade passend mit Entspannung.
Absolut. Und ich glaube, ganz viele aus der Community oder generell so mal mindestens in der Triathlon-Blase merken vielleicht, je älter sie werden oder auch je mehr sie pro Woche so trainieren, dass sowohl Entspannung als auch Erholung an sich immer mehr Einzug in den Trainingsalltag oder auch in die Trainingswoche finden sollten. Und wir appellieren von Power & Pace aus auch immer an unsere Athleten, dass Erholung und Entspannung auf jeden Fall stattfinden muss, um irgendwie leistungsfähig zu bleiben oder vielleicht nach einem kleinen Tief wieder leistungsfähig zu werden. Da ist es eben dann einfach wichtig, diese Gelegenheiten gut nutzen zu können, um sich zu entspannen. Das passiert natürlich nicht auf Knopfdruck, nur weil ich sage, ich bin gestresst oder ich fühle mich unruhig oder so, ich lege mich hin und bin dann entspannt. Erst recht nicht, wenn man vielleicht gerade in dieser Voraufregung ist vor einem Rennen, was in 2, 3 Wochen stattfindet. Man macht das erste Mal eine Mitteldistanz, das erste Mal eine Langdistanz oder den ersten Triathlon überhaupt. Und deswegen bist du heute hier. Du hast deinen Koffer vollgepackt mit verschiedenen Methoden und Möglichkeiten mitgebracht in die heutige Folge, um unserer Community da draußen Hilfestellung zu geben, wie man das mit der Entspannung möglichst erfolgreich anstellen kann. Und da ist schon meine erste Frage an dich. Welche Möglichkeiten, sagst du, gibt es so allgemein, um sich in Anführungszeichen erfolgreich entspannen zu können?
Naja, also es gibt verschiedene Methoden, ob das jetzt über die Atmung ist oder die Konzentration auf irgendein Objekt oder einen Punkt oder den Körper im Bodyscan. Wir kennen die Muskelrelaxation. Solche Techniken sind gängig, ne? Die werden oft eingesetzt, die bei Kindern, wo man ja eigentlich denkt, dass die wenig gut entspannen, weil sie diesen Bewegungsdrang in sich spüren. Auch die reagieren super darauf. Da kann man ganz tolle, ja, so Fantasiereisen machen. Das kennt man ja auch. Es gibt auch ganz viele Erwachsene, die Fantasiereisen toll finden. Auch meine großen Schüler fragen immer, kannst du uns denn nicht wieder was vorlesen, ne? Oder mit uns so eine Reise machen? Das finden die richtig gut, ne? Und das sind auch erstaunlicherweise die größeren zugänglich. Ja, das sind so die gängigen, glaube ich, die wir hier im Westen so kennen.
Was mir gerade so als Zwischenfrage einfällt, vielleicht ist es auch das Offensichtliche, wenn du jetzt die Kinder oder auch die Teenager auf diese Entspannungsfantasiereise schickst, ist der Hauptpunkt, warum es in dem Moment dann funktioniert mit der Entspannung, dass sie abgelenkt sind von dem, was sonst um sie herum passiert ist bis zu dem Zeitpunkt?
Ja, genau, die lassen sich auf die Geschichte ein und gehen auch wirklich mit. Und da gibt es welche, die sind natürlich zugänglicher, die können sich das richtig bildlich vorstellen, manche schlafen direkt ein, manche können aber auch die Kontrolle nicht hergeben. Ne? Das ist ja eigentlich so das Schwierigste für alle. Das siehst du auch ganz schnell bei Kindern, dass die dann ihre Augen immer wieder aufmachen oder dass die Finger sich bewegen. Aber auch ich hatte das auch schon bei Profis gehabt, die sich darauf überhaupt nicht einlassen wollten. Also die haben dann angefangen, den Block, der neben ihnen lag, in die Hand zu nehmen und immer wieder auf den Boden fallen zu lassen, irgendwelche Geräusche zu machen oder die Beine übereinander zu legen und die Decke hochzuziehen oder was auch immer. Hauptsache, die Kontrolle nicht abgeben und Herr der Sinne zu bleiben. Und dann ist man doch schon sehr in irgendwelchen Yoga-Themen schon drin. Ja, wo man ganz anders abgeholt wird. Ja,
Ja,
schrittweise.
das
Also
kann
es
ich
ist ja auch eine
verstehen.
Kunst. Also es ist nicht so, dass das sofort funktioniert. Ne? Also selbst wenn ich mit jemandem einen Bodyscan mache, heißt das ja nicht, dass der komplett sich darauf einlässt. Ne? Vielleicht ist er mal ganz kurz wieder, keine Ahnung, mich juckt's gerade hier oder ich rieche gerade Essen oder was auch immer. Oder denkt drüber nach, jetzt gerade bei den Schülern, habe ich, scheiße, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht oder irgendwas, ne? Oder jetzt kann ich die Arbeit. Und dann kommen sie doch wieder zurück, vielleicht, ich hätte eben Fuß gesagt, Fuß, welcher Fuß, rechts oder links, was hat sie gerade gesagt, ne? Und dann gibt es welche, die lassen sich voll drauf ein, die sind so dabei, du merkst, ich sehe ja von außen dann, wie sie zum Beispiel kurz die Hand anspannen und loslassen. Es ist sehr spannend, wie unterschiedlich Menschen sind.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier am Empfangsgerät, wie ich immer so schön sage, die vielleicht von Bodyscan bisher noch nicht gehört haben, kannst du kurz definieren, was das genau ist?
Ja, also die Bodyscan ist quasi, dass man, es ist eine Technik, wo ich durch den Körper gehe und eine Achtsamkeit übe mit den Schülern. Das heißt, sie scannen ihren Körper, die Körperteile ab und du musst dir das so vorstellen, dass sie eine Wahrnehmung kriegen, ist jetzt die Auflage von meinem rechten Bein gleich wie auf der linken Seite, ohne hinzugucken, also einfach ohne auch zu bewerten. Einfach nur wahrnehmen und habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel jetzt beide Füße im gleichen Winkel nach außen fallen, wenn ich auf dem Rücken liege, oder habe ich das Gefühl, dass ein Fuß viel weiter nach außen geht oder dass ich mehr Druck auf der rechten Ferse erfahre als auf der linken Seite. Also einfach nur diese Wahrnehmung schule und dann durch den Körper gehe und eigentlich so ein Gefühl für meinen Körper kriege und dabei durch diese Aufmerksamkeit, die ich in diesem Körperteil gebe, habe ich auch eine stärkere Durchblutung. Also so hat man es in Studien wahrgenommen, dass die Durchblutung an diesen Körperteilen stärker war. Oder dass man auch zum Beispiel Wärme viel mehr wahrgenommen hat in der Seite, wo die Aufmerksamkeit war. Oder dass man merkt, dass die eine Seite sich viel weicher oder so anfühlt als die andere Seite oder schwerer oder so, ne? Solche Dinge einfach wahrzunehmen. Und Da erkennt man dann auch, ist eine Spannung mehr in einem Körperteil als in der anderen, an der anderen Seite. Ja, und da gibt es ja dann Muskelrelaxation, es gibt Bodyscan, es gibt autogenes Training, die sind so ein bisschen ähnlich, aber der Fokus ist da anders.
Okay. Du hast ganz am Anfang, als wir jetzt mit den allgemeinen Möglichkeiten zur Entspannung eingestiegen sind, von Konzentration gesprochen, jetzt auch von Achtsamkeit und Wahrnehmung. Inwiefern unterscheiden sich diese drei Dinge?
Also bei der Achtsamkeit ist es wirklich auch so ein bisschen, dass ich in dem gegenwärtigen Moment bin und nicht urteile. Also dass ich einfach diesen Moment wahrnehme. Und ja, jetzt wenn wir mal auf den Körper jetzt beim Körper bleiben, dass ich jetzt meinen Fuß wahrnehme, der jetzt vielleicht auf der rechten Seite sich irgendwie anders anfühlt als auf der linken Seite, dass ich das aber jetzt nicht urteile. Also nicht sage, das ist jetzt, glaube ich, schlecht oder komisch, warum bin ich denn nicht synchrone, warum ist mein Körper so unterschiedlich, warum spüre ich jetzt mehr Druck da, warum fühlt sich jetzt mein rechtes Bein länger an als das linke Bein, ohne das zu urteilen, aber es bewusst wahrzunehmen in diesem Moment. Das ist erstmal so die Achtsamkeit, und die Wahrnehmung ist dann eher so sensorisch, kognitiv und bewusst auch. Ja? Das heißt, ich versuche mit meinen Sinnen das wahrzunehmen. Also ich versuche zu wahrzunehmen, wie sich das anfühlt. Also wenn man jetzt beim Fuß bleibt, ich fühle in meinen Körper rein und fühle genau, wie es ist. Und diese Erfahrung, die speichere ich bei mir ab. Dann die Konzentration ist dann wirklich, dass ich mich auf diesen Körperteil konzentriere und nichts anderes mehr wahrnehme. Also ich gehe jetzt nicht weiter. Also ich bleibe bei meiner Ferse und bin jetzt nicht irgendwo bei meinem rechten Arm oder ich rieche nichts oder ich nehme keine an mit meinen Sinnen nicht noch etwas anderes wahr und mit meinen Gedanken. Ich bin konzentriert auf diesen einen Punkt. Das ist so ein bisschen schwierig, da die Trennung so ganz scharf zu sehen.
Ja.
Aber es ist bei allem ganz, das Bewusstsein ist da bei allem vielleicht die Schnittmenge.
Bedeutet, dass alle drei Dinge schon, wenn es einem gut gelingt, und also das klingt jetzt auch wieder so wertend, ne? Aber wenn man einfach die Möglichkeit hat, diesen Bodyscan für sich so gut wie möglich zu nutzen, so formuliere ich es mal, dass schon alle drei Komponenten wichtig sind.
Ja, also wenn wir jetzt von Konzentration sprechen und Fokus halten, ja, dann ist es wichtig, dass man das kann und sich nicht ablenken lässt. Das ist ja so das Schwierige. Ne? Und wenn man da Übungen drin kriegt, also in dieses Training der Konzentration, dann ist das schon ziemlich gut, weil wir heutzutage ja eigentlich sehr schnell abgelenkt sind von vielen äußerlichen Reizen und Dinge, Gedanken. Und ja, es fällt vielen schwer, dann auch diese Kontrolle abzugeben.
Ja, ich finde es heutzutage wird es gefühlt von Tag zu Tag schwieriger, je nachdem, womit wir uns täglich auch beschäftigen.
Das ist
Wahnsinn. Vorhin hast du so am Rande fast nur erwähnt, dass Konzentration, Wahrnehmung, Achtsamkeit und das Ganze quasi bewusst zu erleben, die Dinge sind, die hier bei uns in den westlichen Gefilden so verbreitet sind oder womit wir Entspannung am meisten verbinden oder Entspannung eben auch praktizieren können durch beispielsweise Bodyscan. Was bedeutet das konkret im Vergleich zu, wenn wir jetzt die westliche Welt haben, würdest du dir ja dann eine andere Welt entsprechend zum Vergleich auch dazu ziehen?
Genau, also wenn wir das jetzt mit der Lehre des Yogas vergleichen, da ist das natürlich nochmal eine ganz andere Komponente, wie wir sie hier im Westen wahrnehmen. Also in der Tradition des Yogas ist es ja so, dass es diesen achtgliedrigen Pfad von Patanjali gibt, was so jeder lernt, wenn er sich eine Yogalehrerausbildung macht. Der kommt da nicht drum herum, das zu lernen. Und diese acht Stufen, da musst du dir vorstellen, dass es, da gibt es quasi also acht, also die ersten fünf Stufen beschäftigen sich mit dem praktischen Yoga. Also das heißt, da geht es um, vergleichbar mit den 10 Geboten, gibt es die 5 Gebote, die sich mit der mit dem Umgang der Umwelt konzentrieren. Dann 5 Gebote, die sich mit uns selbst, ja, mit uns selbst den Umgang mit uns selbst konzentrieren. Das mit der Umwelt ist zum Beispiel so Sachen wie, dass wir gewaltfrei sind, gewaltfrei, also nicht nur körperlich, sondern auch von unseren Gedanken gewaltfrei sind, nicht böse denken, dass wir ehrlich sind, dass wir enthaltsam sind, enthaltsam im Sinne von nicht besitzen wollen. Ich will nicht jede Gelegenheit ergreifen, etwas besitzen zu wollen oder haben zu wollen, also selbst zum Handy zu greifen, ja, weil ich jetzt irgendwie weil ich einfach Lust habe, jetzt zu meinem Handy zu greifen, wenn dieser Gedanke aufkommt. Dann aber auch sowas wie, also nicht ausnutzen von Menschen, also etwas ausnutzen. Das sind so erstmal so die wichtigsten Gebote, die man sich so vorstellen kann mit der Umwelt. Und die mit mir selbst, das ist so ein bisschen wie eine Selbstdisziplin, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, selbst reflektierend bin, dass ich Reinheit, also sauber bin und auch sauber im Sinne meiner Gedanken, also nicht nur mit meinem Körper sauber umgehe, das ist auch wichtig, aber auch mit meinen Gedanken, dass ich zufrieden bin, dass ich bescheiden bin, dass ich auch loslassen kann. Also es wird auch oft gesagt, dass die Hingabe zum Göttlichen, aber es ist auch so ein bisschen dieses Loslassen gemeint, dass ich Dinge loslassen kann, von, also auch loslassen von Alltagsgedanken. Das kann man auch so als Beispiel nehmen. Und dann kommt eigentlich erst so das, was wir unter Yoga verstehen, die körperliche Praxis, das die Asanas, das ist dann die 3. Stufe. Und das musst du dir eigentlich vorstellen, das ist eigentlich nur ein Achtel dieser Wege und wir glauben, das ist alles Yoga.
Ja.
Und nach der Praxis kommt erst die Stufe von Pranayama, also die Kontrolle des Atems. Und die Atemkontrolle hat auch nochmal 4 Unterteilungen, das heißt nicht einatmen, die Luft anhalten nach der Einatmung, ausatmen und die Luft einhalten nach der Ausatmung. Das sind nochmal die 4 Unterpunkte. Und wenn du nochmal so ein bisschen an die Philosophie so denkst, im Sinne von Yoga, man geht davon aus, dass man mit einer bestimmten Anzahl von Atemzügen auf die Welt kommt. Und dann versucht natürlich der Yogi, diese Atmung lang zu halten, um länger zu leben. Und deswegen ist die Atmung auch so wichtig, dass wir mit einer begrenzten Anzahl lange bleiben und hier bleiben und für unser Karma arbeiten. Und dann geht's zur 5. Stufe, das ist Pratyahara, das ist eigentlich der Rückzug der Sinne. Also das ist der Umgang mit den Sinnen und auch der Rückzug von den Sinnen. Das heißt, ich versuche mit meinen Gedanken wegzukommen von meinen Sinnen. Das ist total schwierig für uns. Und wir sind noch nicht bei der Konzentration, wir sind immer noch bei der 5. Stufe. Das heißt, ich rieche nichts, ich fühle nichts, ich schmecke nichts, ich sehe nichts und ich höre nichts. Also mich komplett zurückzuziehen von den Sinnen und sie zu zügeln, also sie im Griff zu haben. Danach kommt eigentlich erst die Konzentration. Und die Konzentration ist wirklich die Einpünktlichkeit, also dass ich mich auf ein Objekt, also zum Beispiel kennt man da diese Konzentration auf eine Kerze, dass ich, während ich auf die Kerze gucke, dann würdest du sagen, ja, aber du siehst doch gerade die Kerze, aber du wirst eins mit dieser Kerze eigentlich, du bist diese Kerze irgendwann. Also so muss man sich das vorstellen und wenn dich jetzt jemand ruft, solltest du eigentlich gar nicht das wahrnehmen. Du bist diese Kerze, du wirst eins mit dieser Kerze und bist eigentlich, du riechst sie auch nicht, du schmeckst sie nicht oder was auch immer, dieser Rauch in der Luft, du konzentrierst dich auf diese Flamme und ziehst alle deine Sinne dann in dem Moment zurück. Und dann kommt erst die nächste Stufe, also diese ab der Konzentration, dann die Meditation und dann kommt die Erleuchtung, also die letzten 3 Stufen ist der königliche Weg des Yogas, also Raja-Yoga wird es auch genannt und Raja-Yoga ist, drei letzten Stufen konzentrieren sich auf den Geist. Also Konzentration ist schon die Übung mit dem Geist, Dann geht es über in die Meditation. Das heißt, du bist eigentlich dann quasi diese Kerze. Du kannst dir vorstellen, oder sagen wir mal, eine Blume, du bist die Blume. Du nimmst die Biene auf der Blume gar nicht mehr wahr. Du nimmst jetzt nicht die Farben wahr oder irgendwas, sondern du bist diese Blume. Du bist eins mit der. Und dann kommt eigentlich die Erleuchtung. Du nimmst nichts mehr. Du bist eins mit dem Universum. Du fühlst dich, du bist, ja, dein Puls geht runter. Du bist, man würde fast sagen, du bist gar nicht mehr da. Also man würde vielleicht sagen, lebt diese Person überhaupt noch, weil der Puls so runtergeht, weil du ruhig bist, weil du nicht zu erwarten bist, nicht mehr abzulenken. Also es ist eine Stufe viel weiter bei der Meditation als bei der Konzentration. Bei Samadhi, die letzte Stufe, bist du gar nicht mehr eigentlich hier. Da bist du eins mit allem. Du hast eine innere Freiheit, du bist gelöst von allem Äußerlichen. So musst du dir das vorstellen. Ein Einssein im Universum, das können wir uns gar nicht vorstellen hier im Westen. Und selbst die Konzentration, ich habe dir ja vorher gesagt, die Stufe vor der Konzentration ist Rückzug der Sinne. Und wenn wir reden ja hier im Westen von Meditation. Also das heißt, wir sind ja schon viel weiter. Wir haben keine Sinne mehr. Die fünf Sinne nehmen wir gar nicht mehr. Über die fünf Sinne nehmen wir nichts mehr wahr. Wir sind eins mit einem Objekt, und Meditation ist ja noch weit mehr. Und wir reden aber die ganze Zeit von der Meditation hier. Also das ist so eine konzentrierte Aufmerksamkeit auf ein Objekt, und wir werden quasi auch schon eins mit diesem Objekt. Also das würde ich gerne mal schaffen. Dieser Drang auch hier so im Westen, zum Beispiel Drogen zu nehmen oder sich so zu benebeln, das finden ja viele, diesen berauschenden Zustand finden ja viele wahnsinnig gut, weil sie sich ja von dem Äußerlichen gar nicht mehr ablenken lassen. Und auch durch bestimmte Atemtechniken kommst du auch in einen berauschenden Zustand. Und viele finden das wirklich, ich sage jetzt mal, geil, ja, die wollen das. Die sagen, ey, das ist ein Wahnsinnszustand. Und ja, weil sie vielleicht auch irgendwie irgendwelche Probleme haben, wo sie sagen, hey, das ist Wahnsinn. Wenn ich in diesem Zustand bin, fühle ich mich gut. Und ja, das ist aber eine Wahnsinnspraxis. Und wenn du mal überlegst, dass wir diese 8 Stufen haben, und die Pranayama war ja die 4. Stufe. Und man hat die 4. Stufe, also diese Lehre des Atems, war damals so geheim, dass man sie erst nach 20 Jahre Praxis, also Yoga-Praxis, erst gelehrt bekommen hat. Also das musst du dir mal vorstellen. Also wenn du mit Yoga beginnst, dann praktizierst du, hast du die erste und die zweite und die dritte Stufe, also Asanas. Und erst wenn du 20 Jahre die Asanas praktizierst, dann darfst du erst anfangen mit der Atemkontrolle.
Irre.
Ja, es ist Wahnsinn. Also es ist diese Kultur dahinter, diese Philosophie dahinter, ist ja keine Religion, sondern es ist eine Philosophie. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Und trotzdem hat sich bei uns im Westen der Begriff der Meditation gefestigt. Und ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, wenn sie jetzt sagen, ja, ich meditiere jetzt immer so, mache eine Gehmeditation, das gibt es ja auch bei diesem Begriff. Da bist du ja auch, du konzentrierst dich zwar in dem Moment auf den Weg und versuchst dich nicht abzulenken. Trotzdem nimmst du eigentlich ja noch Sachen wahr. Ja, und Patanjali hatte ja die Yoga-Sutren aufgesetzt, das sind so Verse. Und da hat er auch so ein bisschen was beschrieben, auch zum Yoga, und hat auch beschrieben, wie der Raum sein sollte, wo wir Yoga praktizieren, dass der sauber sein sollte, dass man sich nicht ablenken lassen sollte, dass der ruhig sein sollte, der Raum. Und dann ist auch, und die Praxis, die Yoga-Praxis, die wir quasi ausüben, ist eigentlich, dass wir lange sitzen können, lange verweilen können, um zu meditieren, um uns zu konzentrieren. Ist der Körper das quasi halten kann und dass die Seele auch in einem gesunden Körper haust. Das, all das steckt dahinter und das ist jetzt wirklich lapidar gesagt.
Ja, und ich glaube, trotzdem wird die Bedeutung total deutlich. Und aber auch diese, also wie tief das geht und die Komplexität, auch wenn du sagst, du hast es jetzt lapidar angerissen, für euch da draußen, die vielleicht wenig Berührungspunkte haben mit Yoga oder auch mit Meditation und Achtsamkeit, ist das jetzt, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar sehr, sehr viel gewesen. Aber ich glaube, deswegen sprechen wir auch heute. Das können wir auf der einen Seite so ein bisschen auseinanderdröseln und auf der anderen Seite sowieso euch erklären, wie man den Zugang schafft, wenn es einem vor allen Dingen darum geht, sich mal zu entspannen, um einfach, wie ich eingangs schon gesagt habe, leistungsfähig zu bleiben oder eben einfach leistungsfähiger wieder zu werden, weil man merkt, man braucht irgendwie mehr Regeneration, mehr Zeit zur Erholung etc.
Einen Weg, den man gehen kann, wenn man vielleicht nicht so den Zugang hat zu Yoga, und zwar ist das der pragmatische, wissenschaftliche Weg. Das heißt, ich setze mich auseinander mit Studien. Es gibt ja schon so viele Studien, die ja auch belegen, dass Yoga oder Atemtechnik oder Entspannungstechniken tatsächlich einen Effekt haben. Und über diesen Weg kann ich mir vorstellen, dass viele, sage ich jetzt mal, Yoga-Skeptiker oder Menschen, die sehr die Kontrolle über sich haben wollen, vielleicht sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein. Also diesen Weg erstmal zu gehen und sich damit auseinanderzusetzen, auf Techniken zu fokussieren, Mindfulness, solche Dinge. Und allein dass wir so viele Apps haben, die wir uns runterladen können und die ja auch schon seit Jahren auf dem Markt sind, wie Calm oder Headspace, das sind ja echt so recht bekannte, beweist ja dafür, dass es erfolgreich ist. Und ich glaube, über diesen Weg können auch vielleicht Menschen einen Zugang gewinnen.
Du hast es auf jeden Fall gerade mal mindestens schon angestoßen, dass es ganz klare Unterschiede gibt zwischen Meditation, wie wir es hier definieren, und Meditation, was es in seinem Ursprung tatsächlich ist. Stimmst du dem zu, dass wir hier im Westen von Meditation sprechen, weil wir einfach eben beispielsweise sitzen oder gehen und uns dann auf die Atmung, also ich kenne das, wenn man sitzt, ne, man konzentriert sich überwiegend auf die Atmung, damit man irgendwie nicht gedanklich wieder entgleist und sich nicht ablenken lässt. Ist es so simpel schon in der westlichen Definition oder steckt da noch mehr dahinter, vor allem im Vergleich zur ursprünglichen Lehre des Yoga?
Naja, am Ende ist es ja so ein bisschen die Beruhigung des Geistes, dass wir nicht abschweifen mit unseren Gedanken. Das ist eine körperliche Entspannung. Der Puls geht ja schon offensichtlich runter. Also auch wenn wir uns jetzt hier im westlichen Begriff der Meditation bewegen, dann geht auch da der Puls runter. Wir atmen anders, wir werden ruhiger. Es kommt zu so einer, vielleicht auch so einer emotionalen Klarheit. Also selbst das ist ja schon sehr gut zu erreichen, wenn man das schafft.
Ja.
Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen sagen oder so eine Wahrnehmung schärfen, vielleicht sowas auch. Mhm. Ne, dass wir so ein bisschen, wir kennen das ja eher so mit Muskeln und Anspannung, Entspannung. Wir kennen das mit Atmung und tiefe Atmung wird ja auch oft gesagt im Yoga oder also hier im Westen sprechen wir auch von der tiefen Atmung. Dann hörst du ja oft, dass Leute irgendwie so diese, ja, ne? Aber eigentlich ist das nicht gemeint, ne? Weil das geht sehr viel über den Brustkorb dann, wenn du dann so atmen würdest. Und wenn du dann sehr, sehr stark deinen Brustkorb aufbläst und versuchst ganz viel Luft oder Sauerstoff in deinen Rumpf zu bringen oder in die Lungen und so, dann Lungen, da denkt man ja auch eher so am im oberen Brustkorb, unter den Rippen. Aber eigentlich ist mit tiefen Atemzügen gemeint, dass man tief in den Bauchraum atmet, dass man wirklich sein Zwerchfell bewegt, dass man ruhig wird und länger ausatmet. Da kennen auch ganz viele die Atemtechnik der 478, ne, zum Beispiel, dass man da ruhig wird und den Puls runterbringt. Und das passiert ja auch in dem Moment. Aber wir versuchen eigentlich tief zu atmen, heißt tief runter in den Bauchraum und nicht in den Brustkorb, weil atmen wir über den Brustkorb sehr stark, dann kommen wir dann wieder eher in den energievolleren Bereich. Das wir den Sympathikus eher aktivieren als den Parasympathikus, der uns eher in Ruhe bringt. Also das autonome Nervensystem ist unterteilt in Parasympathikus und Sympathikus. Und der Parasympathikus ist der, der uns in Ruhe bringt. Und das kann man messen auch in den Gehirnwellen. Kann man ja auch schon messen, in was für einen Zustand wir kommen und wie ruhig wir werden und wie es uns entspannt. Und das ist ja schon mal etwas, was wir erreichen können. Also, dass wir entspannen, dass diese Anspannung im Körper reduziert ist, dass wir die Wahrnehmung etwas schärfen, dass wir zur körperlichen und geistigen Entspannung kommen.
Stellt sich mir natürlich die Frage, stellvertretend für alle, die bisher gesagt haben, Meditation, ja, ist jetzt nichts, was ich irgendwie mit meinem Lebensstil und auch mit meinem Sport in Einklang bringen kann oder was für mich auch einfach schlicht nicht zusammenpasst. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt daran zurückdenke, was du gesagt hast, wie das in der Lehre des Yoga so funktioniert und wie das mit den Stufen aufgebaut ist, kann ich auch verstehen, wenn da bestimmte Berührungsängste bestehen.
Absolut.
Was ist deine Empfehlung, wenn ich jetzt, ich formuliere das mal salopp, so zu den simplen Einstiegen der Meditation Zugang finden möchte, wie mir das gelingen kann?
Naja, also ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass du über die Atmung sehr viel erreichen kannst, ne? Und über dieses Körperliche, wie so ein Faszientraining auch, ja, kommt man auch oft dann weiter. Also wenn Leute jetzt zu mir kommen, also ich habe das, es war auch echt lustig, als ich früher mein Yoga-Studio hatte, hatte ich, da kamen ja erstmal viele Frauen, ne? Und dann hatte ich irgendwann einen Kurs gehabt, der nannte sich Yoga für Athleten. Dann wollten die Leute natürlich wissen, was ist da der Unterschied. Dann kamen tatsächlich auch viele Sportler. Und wenn du erstmal diese ganzen, sag ich jetzt mal, esoterischen Sachen weglässt und die Menschen erstmal über das Körperliche reinbringst, über Atemtechniken, über Faszientraining, kommt dann oft die Frage, ja, du bist ja auch Yogalehrerin und dann machst du ein paar Mobility-Übungen und von den Yoga-Mobility-Übungen, ich nenne es ja nicht Yoga-Übungen, also Mobility-Übungen, die machen wir es auch in der Schule, kommt man zu einem kleinen Flow und über den Flow ist man dann doch weiter dabei, mehr Aspekte reinzubringen, dass ich zum Beispiel sage, okay, jetzt konzentriere dich auf bestimmte Punkte, dann kommt es zum Beispiel zu einem ziemlich starken Flow, wo du dann doch tatsächlich den Puls auch sehr hoch bringst, wo du gar nicht mehr nachdenken kannst über irgendwas, dann sind die Leute eigentlich oft sehr, sehr glücklich, wenn es dann am Ende in die Entspannung geht, weil sie dann plötzlich denken, oh, ich kann nicht mehr, ich bin echt fertig. Und dann bist du da. Und so langsam mit der Zeit, mit der Praxis, und sie merken ja auch, dass sie beweglicher werden, so kriegen sie auch immer mehr den Zugang dazu. Und ich glaube, wenn du dann anfängst mit so, als Yoga-Lehrer mit Bodyscan, Atemübung, so ein paar Achtsamkeitsübungen, Konzentrationsübungen, so langsam kommt dann auch dieser Zugang. Und dann kriegst du die Leute, die gewinnst du dann auch automatisch. Die kommen dann und fragen eigentlich. Also mir wurde mal gesagt, Yoga kommt zu dir. Und wenn sie dich dann irgendwann fragen, dann kannst du sagen, okay, jetzt, wenn du willst, erzähle ich dir darüber ein bisschen mehr. Und dann fangen sie eigentlich an zu hinterfragen. Und ja, also eigentlich über das Körperliche sehr. Es gibt natürlich auch ganz andere. Es gibt auch welche, die sind einfach vom Typ her, weil sie so gelernt haben von den Eltern und viel offener sind. Und es gibt auch Menschen, die sind einfach offen für solche Sachen, wie Hypnose zum Beispiel. Ja. Es gibt Menschen, die kriegst du in Hypnose. Es gibt welche, die würdest du nie in Hypnose bringen. Also es gibt einfach Leute, die können die Kontrolle nicht abgeben. So, aber ich denke, bei so Faszientraining, wo man ja auch ruhig atmen soll und damit man auch eine Entspannung, eine muskuläre Entspannung schon allein durch die Atmung erfährt und weniger Schmerzen hat, wenn man ruhig atmet und dann ausrollt. Ich glaube, wenn man das selbst einmal erfährt, dann merkt man auch, ah ja, wenn das dann schon so funktioniert, vielleicht auch bei einer anderen Übung.
Ja, bitte erzähl.
Also diese Offenheit, die kommt mit der Zeit, die wächst.
Eine Zwischenfrage habe ich, bevor ich über Muskelrelaxation sprechen möchte. Hast du so Übungen, weil ich mir jetzt denke, nicht jeder, der gerade zuhört und sagt, Entspannung kann ich gut gebrauchen. Und es klingt so, als wäre das schon was, was ich immer mal wieder einbauen könnte, um tendenziell immer entspannter zu werden. Hast du so kleine Übungen, die man selber zu Hause machen kann, ohne dass man irgendwie jetzt in einem Yoga-Studio ist oder eben jemanden hat, der einen persönlich anleitet zu Bodyscan, Achtsamkeitsübungen oder so, was man zu Hause allein machen kann?
Also was, es gibt ja so viele Anleitungen, die kostenlos über YouTube oder wie auch immer. Es gibt auch Apps, die dann sprechen und die auch kostenlos sind. Und da kann man sich sehr gut anleiten lassen und sich einfach darauf einlassen. Natürlich bist du da erstmal etwas abgelenkt mit dem Handy, aber ich glaube, das kann man, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es gibt super Apps, die man da nutzen kann und die sind auch kostenlos. Wie gesagt, YouTube. Einfach mal
Ja.
eingeben und dann einfach mal sich darauf einlassen.
Wunderbar. Jetzt hast du vorhin nach meiner Frage, wie man so den Zugang finden kann, vor allen Dingen gesagt, es klappt auch über den körperlichen Weg, ne? Faszientraining meintest du gerade. Bleiben wir mal beim Körper, sprich bei unseren Muskeln. Das Wort fiel das ein oder andere Mal jetzt schon in deinen Erklärungen. Und zwar hast du von Muskelrelaxation bzw. Muskelentspannung gesprochen. Was genau verstehen wir darunter, auch wenn der Begriff an sich erstmal simpel klingt?
Ja, also es gibt ja diesen Begriff progressive Muskelentspannung, also PMR nach Edmund Jacobsen. Das ist somit das Bekannteste und da geht es um den Fokus auf die An- und Entspannung der Muskelgruppen. Also man konzentriert sich auf Muskelgruppen, also man geht zwar auch mal einzeln durch, aber man gruppiert sie dann auch und man erfährt eine muskuläre Spannung. Also viele sollen es erstmal lernen. Also du bist ja oft so angespannt und merkst gar nicht, dass du angespannt bist. Ob du jetzt am Rechner sitzt und arbeitest und merkst eigentlich gar nicht, wie du deinen Kiefer zusammendrückst oder beißt, auf deine Zähne beißt oder knirscht, auch in der Nacht, weil du das gar nicht wahrnimmst. Oder dass du die Schultern hochziehst und angespannt da sitzt am Rechner. Diese Wahrnehmung zu haben, dass du gerade angespannt bist und dass du, ja, viele kennen das vielleicht, wenn sie am Rechner sitzen und dann plötzlich seufzen, merken gar nicht, wie angespannt sie sind und aufstehen und mal sagen, oh Gott, ey, mein Nacken schmerzt oder so. Und dass sie das überhaupt lernen, wahrzunehmen, und das geht ganz gut mit dieser Technik. Das heißt, man liegt auf dem Rücken. Und man kann es vielleicht auch sitzen, vielleicht ungünstig, aber im Liegen auf jeden Fall, dass man dann sagt, ball die Hand zu einer Faust und drück ganz fest und dann spannst du noch mit vielleicht den Unterarm an oder den ganzen linken Arm an, geht einzeln durch. Und man kriegt einfach ein Gefühl, wenn du dann also wenn du die Faust ballst und die Hand dann wie die Finger wieder löst und die Faust wieder löst, dass du dann quasi zum Beispiel noch Abdruckpunkte in deiner Hand wahrnimmst von den Fingern, dass du merkst, dass die Muskulatur weicher wird, wärmer wird. Also all das wird angeleitet. Also da geht der Lehrer mit dir dann durch und leitet dich an und sagt, nimmst du das eigentlich wahr? Also und du wirst es wahrnehmen, dass das wärmer vielleicht ist und dass du merkst, dass es sich vorher ganz anders angefühlt hat. Also, dass du selber mit der Zeit lernst, wie sich eine Anspannung einer Muskelgruppe anfühlt. Das ist die progressive Muskelentspannung. Und dann gibt es nochmal dieses autogene Training. Das ist dann nochmal eher so Autosuggestion vielleicht. Hast du den Begriff schon mal gehört? Also zu der progressive Muskelentspannung gibt es Studien und bei dem autogenen Training ist diese Studienlage ein bisschen schwierig. Da gibt es nichts richtig Konkretes, denn da geht es mehr so wie so eine, klingt jetzt ein bisschen blöd, wie so eine eigene Psychotherapie vielleicht. Ist jetzt auch ein bisschen salopp gesagt, aber du konzentrierst dich auf deine eigene körperliche Empfindung und nimmst Schwere und Wärme und solche Dinge wahr. Also das heißt, der Lehrer sagt zum Beispiel, meine Hand wird ganz schwer und du wiederholst das für dich im Geiste. Und immer wieder, meine Hand wird ganz schwer. Und indem du dir das selbst sagst, empfindest du das dann auch so etwa. Also wie ja, eine wie sagt man, so eine Affirmation vielleicht. Das
Ja.
ist der Begriff eher so, dass du das verinnerlicht. Und mein Arm ist ganz schwer. Oder man sagt so am Ende, wenn man so durch den Körper gegangen, sagt man auch ganz oft, ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Und das sagt der Trainer auch mit einer ganz ruhigen Stimme und mit einer Stimme, die dich auch tatsächlich entspannt. Das ist dann auch so mal sowas wie eine Chemie zwischen dir und deinem Lehrer. Ja, manche Stimmen entspannen dich schon per se gar nicht. Und ja, und du verinnerlichst das nochmal selbst. Du sagst das nach. Das ist das autogene Training. Und dann gibt es Bodyscan, wo du dann auch nochmal durch den Körper gehst, also wie bei der Muskelentspannung. Aber da gehst du dann eher nicht auf die, da spannst du nicht die Körperteile an, sondern du scannst die einfach nur. Du nimmst sie wahr, du beurteilst nicht, du hast einfach dein Bewusstsein, du lenkst sie in in diesen Körperteile. Und also progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Bodyscan, dann kannst du eine Tiefenatmung machen. Also
In den
wirklich
Bauch.
in den Bauchraum, genau. Und dass du lernst, den Körper durch eine Atmung zu entspannen. Und Bauchatmung oder diaphragmale Atmung kann man das auch nennen, also Atmung über das Zwerchfell, unser Hauptatemmuskel, was wir sowieso machen, aber wir nutzen es wahrscheinlich lange nicht in dem Umfang, wie wir es nutzen könnten. Denn letztendlich ist das ja auch ein Muskel, den wir bewegen und oft benutzen wir den gar nicht so intensiv. Und dann Massagen, also wir können uns auch massieren lassen, fühlen uns auch körperlich entspannt. Ja, das ist eigentlich das, was wahrscheinlich jeder am meisten liebt, dass jemand kommt und sich massiert und sagt, ja, jetzt fühle ich mich also wirklich völlig gelöst und ja. Yoga selbst, es gibt ja auch das Hirn-Yoga, wo du lang Übungen, Positionen einhältst und in eine Dehnung gehst und auch dadurch eine Dehnung erfährst. Oder wenn du selbst, wenn du stärker praktizierst, wo du auch stabilisierend arbeitest, dass du danach aber immer in einem Wechsel mit einer Entspannung gehst. Dann das Faszientraining selbst nochmal, das mit Faszienrollen, sich selbst zu massieren, auszurollen, Flexibilität in den Bereichen zu erhöhen und eine Entspannung zu erfahren. Und wenn du das dann auch noch bewusst machst, indem du ruhig atmest, über die Nase atmest, dann erfährst du auch eine Entspannung. Du fühlst dich dann auch oft länger und weicher und gelöster und entspannter. Und das sind, glaube ich, so die bekanntesten und körperlichen Entspannungstechniken. Zwar auch geistig, aber hauptsächlich körperlich.
Ja, das ist nämlich die Frage, die sich mir gerade beim Zuhören aufgetan hat. Du hast es jetzt gesagt, das sind so die körperlichen Entspannungstechniken. Ist es denn überhaupt möglich, das so isoliert zu betrachten? Also wir haben Entspannungstechniken, die rein körperlich orientiert sind und entsprechend auch rein körperlich wirken. Und dann haben wir Entspannungstechniken, über die haben wir jetzt auch, oder hast du auch schon viel gesagt vorher, die sind rein auf den Geist fokussiert, um den Geist zu entspannen. Oder hat letztendlich das eine auch immer noch einen Effekt auf das andere und umgekehrt.
Ja, also sie hat bestimmt, also wenn du dich wirklich drauf einlässt, hat es auch einen Effekt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Gruppe, auch wenn die ein Faszientraining machen, dann reden die oft miteinander. Ne? Also da ist die Konzentration gar nicht bei der Sache wirklich. Ne? Die reden oder bei manchen ist es auch immer lustig, wenn ich mit denen alleine zum Beispiel trainiere und ich mache einen Bodyscan und sage zum Beispiel, betrachte ist das rechte Bein schwerer als das linke Bein? Dann sagen manche, dann antworten die mir. Und dann sage ich, ja, du sollst mir eigentlich gar nicht antworten, du sollst es für dich selbst wahrnehmen. Ja, links ist viel, viel länger und so. Das ist halt schon lustig. Aber eigentlich, wenn du dich darauf einlässt und auch gerade bei der Atmung, dann, wenn ich dann auch sage, versuche dich über die Nase zu atmen, dann kannst du den Mund ja gar nicht bewegen. Sollst du dir jetzt so, ist die Zunge entspannt, dann konzentrierst du dich, wo ist die Zunge positioniert und dann kommt es auch zu einer geistigen Ruhe, der Puls geht runter. Viele werden auch ganz schnell müde und ich habe auch Schüler oder ja, Teilnehmer, die einfach einschlafen. Die schnarchen dann plötzlich im Kurs oder zucken und ich merke auch schon, wenn ich Atemübungen mache und gebe einen bestimmten, eine Frequenz auch an, dann schaue ich auch sehr bewusst auf die Bauchdecke und sehe eigentlich schon, dass sie gar nicht, dass sie weg sind. Also das sehe ich sofort. Merke ich schon, die Person, die ist schon weg.
Im Land
Und
des Lächelns.
genau, also und das ist ja, sie finden es auch toll, die wachen dann auch auf, oder wenn ich dann sage, komm wieder zurück quasi, dann liegen die immer noch so da und schlafen. Ja, und werden dann eher wach, weil die anderen lachen oder rufen oder drücken und ziehen und sagen, hier, wir sind fertig mit der Stunde.
Darfst
Ja.
aufwachen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann schaffst du das auch. Ja, dann hast du den Zugang. Aber ich glaube, dass im klassischen Sinne, in diesen traditionellen, in diesen traditionellen Gedanken, werde ich nicht schaffen in diesem Leben, glaube ich. Und da müsste ich so viel praktizieren. Und weiß nicht, wie viele es wirklich von meinen Yoga-Kollegen es wirklich geschafft haben, überhaupt mal in diesen Zustand zu kommen. Bezweifle ich, dass sie es auch schaffen. Ich glaube, da gibt es vielleicht eher dann doch die Mönche, die es dann in Indien irgendwie schaffen, in manchen Klostern, wird das dann eher.
Was sagst du, ist im Allgemeinen besonders wichtig, um diese Entspannungstechniken, die du gerade aufgezählt und auch erklärt hast, für sich erfolgreich anzuwenden und irgendwie auch bestenfalls verinnerlichen zu können, wenn man merkt, ich habe gerade wieder so eine Phase, da bin ich sehr unentspannt oder einfach sehr unruhig und körperlich wirklich angespannt und würde jetzt gerne, sag ich mal, um wieder zu meiner Bemerkung am Anfang zu kommen, per Knopfdruck sagen, so, das passt jetzt für mich, das kann ich jetzt anwenden, und dann komme ich wieder in so einen Zustand der Entspannung.
Also was, also du musst erstmal wissen, welche Technik hat den größten Zugang für dich? Also wo hast du den größten Zugang zu welcher Technik? So rum. Und wenn du diese Technik für dich erkannt hast, dann ist es wichtig, dass du eine Regelmäßigkeit reinbringst, dass du Geduld auf jeden Fall hast, offen bist für solche Dinge und dass du eine individuelle Anpassung machst. Nicht jede, also wie gesagt, nicht jede Technik funktioniert, also dass du auch nicht zu sehr dann springst und sagst, okay, jetzt habe ich ja Atmung gemacht, jetzt bin ich auch für das nächste schon. Du musst da schon gucken, welche Methode ist die am besten zu dir passt und du solltest auch eine ruhige Umgebung haben, wo die dich nicht ablenkt. Und wenn du dann doch mit einem Lehrer arbeiten willst, da gibt es ja auch Online-Möglichkeiten, weil ich gesagt habe, Regelmäßigkeit und auch nicht lang. Also man sollte sich nicht überfrachten, also zu viel erwarten, sondern langsam. Also wenn du es schaffst, jeden Tag 5 bis 10 Minuten irgendwie Zeit da reinzustecken, mal einfach eine Atemübung zu machen oder mit Yoga erstmal anzufangen, das ist ja schon echt viel. Das sollte man erstmal so schaffen. Und ich glaube, alles andere kommt dann mit der Zeit. Ich finde auch schon, so täglich ist viel, also bei so einer Regelmäßigkeit von alle 2 Tage vielleicht. Ich sage auch immer, wenn jemand zu mir kommt und eine Einzelstunde will mit bestimmten Übungen, körperliche Übungen, dann sage ich denen auch, ich gebe dir jetzt nur 3 oder 5 Übungen mit und die praktizierst du erstmal 3 Monate mindestens am Stück. Und dann gehen wir weiter. Du brauchst einfach 3 Monate, um kleine Erfolge zu erleben. Und wenn man so überlegt im Yoga, auch gerade im der 8-niedrige Pfad heißt ja eigentlich Ashtanga im Yoga. Und Ashtanga ist auch eine Yoga-Form, eine körperliche Praxis, die ja auch sagt, dass du erstmal eine Serie trainierst, bis du zur nächsten überhaupt fortschreiten darfst. Und die musst du erstmal beherrschen. Und genauso würde ich es auch jetzt hier sehen. Wiederhole einfach die Übung, auch wenn es vielleicht erstmal langweilig ist, weil man heutzutage immer was, ja, immer was Neues, immer wieder was Neues lernen will. Und dass man aber bei einer Sache geduldig bleibt. Und das ist schon schwer für viele. Die sagen, heute
Ja,
will
das
ich aber
glaube ich.
eine, heute will ich binden können, heute will ich mich die Arme da unten unter meinem Bein durchziehen und hinten die Hände berühren sich wieder hinterm Rücken und was weiß ich was. Das ist dann halt schon viel zu viel.
Bedeutet, wenn ich die Routine irgendwie in meinen Alltag integrieren kann und dranbleibe, dass dadurch ja automatisch ich in der Lage bin zu verinnerlichen und damit dann auch die Möglichkeit habe, später abzurufen, oder?
Genau. Also du solltest das, also das Verinnerlichen ist ganz wichtig. Das ist ja, das lernst du ja eigentlich schon mit der Wahrnehmung, dieses
Ja.
Verinnerlichen. Und wenn du dann das Ganze, du merkst ja auch, wie sich die Übungen anfühlen. Ich sage ja auch immer, okay, wenn wir die rechte Seite trainieren, du weißt zum Beispiel beim Fußballer, der sein Standbein ist, das linke Bein im rechten schießt du, dann wirst du auch wahrnehmen, dass da auch Unterschiede sind bei bestimmten Dehnübungen, aber auch bei ein paar Kraftübungen, dass das eine Bein vielleicht viel kräftiger ist, das Standbein, als das koordinative Bein. Und naja, dass man halt solche Dinge einfach wahrnimmt und sich nicht jetzt auf eine Seite nur konzentriert oder dass man nur eine Seite trainiert, sondern dass man beide Seiten gleichmäßig trainiert, aber dass man seine Aufmerksamkeit da reinbringt. Also vielleicht mit einer Atemtechnik weiter in Dehnung zu kommen. Auf der einen Seite, wo man Einschränkungen wahrnimmt. Oder wenn ich eine Disbalance wahrnehme, dass ich sage, okay, ich trainiere jetzt quasi die Gegenseite. Und nicht nur mit Massage da dran gehe, sondern eigentlich die schwache Seite trainiere. Und merke, dass ich über die Atmung den Zugang auch kriege. Also wenn ich das denen zeige und guck mal, jetzt hast du so geatmet, auf einmal geht es viel besser. Wenn sie das selbst verinnerlichen, dann sagt man, ist ja Wahnsinn. Und dann wird man auch viel aufmerksamer. Und ich glaube, da brauchst du einfach einen Trainer, der dir diese Zusammenhänge erklärt. Und wenn du das lernst, dein Körperbewusstsein stärkst, dann führt das auch zu einer Schmerzlinderung vielleicht, weil viele kommen ja eigentlich erst mit Schmerzen zum Yoga. Dann führt das auch wieder zum besseren Schlaf. Auch der Schlaf bringt viele zum Yoga. Stress führt die viele zum Yoga. Also erst wirklich wie so eine Yoga wird dann auch wie so ein Feuerlöscher eher gesehen. Und so ist es halt auch bei Sportlern, dass sie leider erst, wenn sie eine Verletzung erfahren haben, wenn sie älter sind, dass sie dann erst den Zugang finden und sagen, ich habe gehört. Aber dass sie es präventiv früh einsetzen, eigentlich nicht. Weil zum Beispiel jetzt im Triathlon hast du so wenig Zeit, dann willst du das noch einbauen als Ritual.
Ja.
Das heißt, wenn du aber 5 bis 10 Minuten das irgendwie einbauen kannst, dann hast du schon viel geschafft.
Bringt mich zu meiner nächsten Frage, die sich nämlich genau damit beschäftigt. Vielleicht ist es auch ganz banal, aber wie du sagtest, die Triathleten oder wir Triathleten, wir haben sowieso wenig Zeit, je nachdem wie vollgepackt der Trainingsplan ist, neben Alltagsherausforderungen oder Alltag generell. Wann bietest du an, diese oder empfiehlst du, diese Routine oder eine bestimmte Entspannungsmethode, eine bestimmte Entspannungstechnik, zu der ich den besten Zugang gefunden habe, im Alltag zu integrieren? Ist es eine Morgenroutine? Ist es irgendwas, wo du sagst zwischendurch, wir machen am Schreibtisch zu wenig Pause, da würden sich die 5 Minuten anbieten? Oder welche Erfahrung hast du da gemacht?
Naja, wenn du natürlich morgens früh ist der Geist eigentlich so am wachsten. Also wenn du dann irgendwie was machen willst, dann hast du wahrscheinlich eher den Zugang. Dennoch finde ich es wichtig, dass wenn du jetzt so einen Tag für dich einplanst, so ein Regenerationstag, dann kannst du ja so eine Technik einplanen. Also bei manchen ist es tatsächlich auch einfach nur ein Faszientraining und ein bisschen ruhigere Atmung, eine Atemtechnik, die man vielleicht zusammen reinbaut mit ein paar Mobility-Übungen. Dann eignet sich so ein Regenerationstag in seinen Plan einzubauen. Und ansonsten, wenn du mehr Möglichkeiten, also wenn du das wirklich schaffst, das regelmäßiger reinzubauen, dass du 5 bis 10 Minuten morgens das einbaust. Oder wenn du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt gleich laufen, dass du sagst, okay, ich mache mich jetzt ein bisschen warm. Und dann gehst du laufen. Bei dem Warmmachen kannst du ja schon ein paar Yoga-Übungen machen. Du kannst auch mal ein Faszientraining nutzen, um es, sag ich jetzt mal, schnelleres Rollen, um die Muskulatur kurz aufzuwärmen. Bei dem langsamen Ausrollen hast du ja eher eine Detonisierung der Muskulatur, also eigentlich eher die Entspannung. Das heißt aber, wenn ich schnell rolle, dann aktiviere ich. Das kannst du auch einbauen. Aber wenn du wirklich Richtung Entspannung gehst, dann kannst du ja auch jeden Abend, bevor du ins Bett gehst und sagen, okay, ich mache jetzt mal so einen Podcast oder so ein YouTube-Ding an und lass mich so langsam ja, in den Schlaf bringen, indem ich eine entspannte Muskelrelaxation mir anhöre. Aber manche Menschen kriegen gar nicht den Zugang und die hören sich Musik an und das entspannt sie schon. Ja, die dimmen das Licht ein bisschen, die hören Musik oder hören so bestimmte Klänge, die auch entspannen können. Auch sowas kann schon beruhigen. Also jeder hat so seinen eigenen Zugang, wie er Stress reduziert, wie er entspannen kann. Und ja, also wichtig ist, welche Technik, zu welcher Technik habe ich den größten Zugang? Und ja, das zu lernen, das ist, ich meine, die Triathleten sind ja schon sehr diszipliniert, ne? Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo man sagen kann, das sind die am meisten diszipliniert sind. Also die Triathleten sind sehr diszipliniert. Und wenn man an Yoga nochmal denkt, wollen wir nochmal zurückkommen, Selbstdisziplin, der Umgang mit mir selbst, Selbstreflexion, da wirst du eigentlich wissen, was für dich der beste Weg ist.
Was ich noch ganz wichtig fand, was du auch gesagt hast, ist, dass Entspannungstechniken und Methoden wenig präventiv genutzt werden, sondern erst, wenn Verletzungen da sind, wenn irgendwie, ich denke mal, auch innere Unruhe einen so weit bringt, dass man das Gefühl hat, man bringt nicht mehr die Leistung, die vom Trainingsplan erwartet wird und so weiter und so fort. Inwiefern kannst du aufrufen an all die, die vielleicht gerade überhaupt nicht Richtung Schmerzgrenze unterwegs sind, wie man immer so schön sagt, und sich momentan noch ziemlich entspannt fühlen, das jetzt anzugehen, um eben in der Prävention unterwegs zu sein, was Entspannung, aktive Entspannung betrifft.
Naja, viele kommen ja auch schon, da ist auch Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten, ne? Also ob sogar schon bei Kindern oder Schülern
Ja.
oder bei der Arbeit, das gibt es ja auch schon. Oder dass Menschen merken, dass sie zum Beispiel, ob es Panikattacken sind oder irgendwas. Aber selbst das ist ja schon nicht mehr präventiv eigentlich, ne?
Ja.
Aber durch so eine Stressbelastung, schlechten Schlaf, führt ja schon eigentlich dazu, dass man sich irgendwann vielleicht verletzen kann. Das sind ja schon die ersten Zeichen. Und dass man sowas vielleicht auch wahrnimmt. Also Menschen, die so einen ganz guten Zugang zu sich haben, die werden das schneller schaffen. Aber die jetzt eigentlich da, ja, diese Wahrnehmung oder diesen Kontakt zu sich selbst, klingt jetzt so blöd, nicht so wirklich haben und sehr im Außen sind, die wirst du nicht so einfach dazu kriegen. Also ich glaube, das ist wirklich schwer. Entweder haben sie wirklich einen Lehrer, die einem das beibringen, oder einen Trainer, der sagt, hier, du solltest das mal machen. Ich sehe jetzt gerade bei dir, du hast jedes Mal die Verkürzung oder so irgendwas, bevor da was passiert. Oder die rollen das erste Mal mit einem Trainer die Füße aus und machen, Hölle, das tut ja höllisch weh und so. Und dann sagt er, ja, mach das mal regelmäßig. Also, weil wenn so ein Muskelfaser oder sowas, die reißt nicht einfach so. Ne? Und ja, also es ist schwierig. Du kannst so jemanden nicht zwingen. Das muss eigentlich von einem selbst kommen, so eine Routine reinzubauen. Ich sage jetzt mal so ein Ronaldo oder so, der ja, oder ein Alcaraz, also Leute, die wirklich sehr erfolgreich sind in ihrem Sport, die sind so vielfältig in ihren Trainingsmethoden und Techniken. Die trainieren natürlich von früh bis spät, die haben wenig Privatleben, und wir sind jetzt, die Zuhörer sind jetzt auch nicht alle Profis oder so, sondern das sind wie du und ich Leute, die gerne Sport machen und aber auch merken, dass sie hier und da Einschränkungen haben, bewegliche Einschränkungen, oder dass sie Schlafstörungen haben. Und wenn ich auch gerade an Frauen denke, die in den Wechseljahren sind, die Probleme haben. Also solche Wege führen dann, also, oder solche Probleme oder solche Wahrnehmungen führen dann dazu, dass man Zugang gewinnt. Und einfach vielleicht auch mit einem Gespräch mit jemandem, also, oder so einen Podcast zu hören, ne, das vielleicht sagt er, ja, das will ich jetzt mal ausprobieren. Ja, aber eigentlich brauchst du einen guten Trainer, der da Ahnung hat und dich dahin führt. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Und ja, viele Trainer sagen dann halt, ja, das ist aber keine Zeit, also nee, das können wir jetzt nicht, Athletik ist viel wichtiger. Und dann ist das vorbei, das Thema, dann ist es weg. Und dann passiert irgendwann mal was, und dann kommt diese Person und sagt, Scheiße, jetzt bin ich erstmal 6 Wochen raus oder sogar noch länger, ein halbes Jahr. Kreuzbandriss oder was auch immer. Und dann trainieren die natürlich, dann wird's wieder, dann arbeitet man wieder mit einem, erstmal mit einem Physio, dann hat man wieder einen Athletiktrainer, der einem dazu bringt, wieder Muskel aufzubauen, und dann vernachlässigst du es wieder. Ja? Und dann konzentrierst du dich nur auf eine Seite wieder. Ja. Also am besten ist, dass man open-minded sich alles mal anschaut und offen ist für solche Dinge.
Ja, ich dachte mir auch gerade, während ich dir zugehört habe, immer mehr auch Age-Group-Athleten ziehen ihren wöchentlichen Physio Besuch da immer in Betracht, ne? Und das ist irgendwie mittlerweile fester Bestandteil einer Trainingswoche. Selbst wenn man nicht verletzt ist, um eben die Regeneration zu unterstützen. Und generell könnte man es ja genauso machen, wie du jetzt auch gesagt hast, dass neben dem Physiobesuch, der jede Woche stattfindet, beispielsweise bei Power & Paces der Montag am Ruhetag seine Entspannungsroutine durchzuführen. Das nimmt ja auch nicht den ganzen Ruhetag in Anspruch. Plus der Coach, also Björn Geßmann, sagt ja auch immer, der Ruhetag ist schon auch dafür da, jetzt nicht die To-Do-Liste für den restlichen Alltag abzuarbeiten und irgendwie von A nach B zu stressen und die Kinder wahrscheinlich noch überall hinfahren zu müssen. Ich meine, wenn das so ist, dann gehört das auch einfach dazu. Aber eben möglichst sich auch ganzheitlich zu erholen an dem Tag, um dann Dienstag wieder angreifen zu können. Vielleicht ist es das. Also ich glaube, hier unser ganz klarer Appell an euch, die momentan nichts von Anspannung, Frustration, Schlafproblem oder ähnlichem verspüren, einfach präventiv unterwegs sein, einfach lässt sich jetzt auch so gut sagen, und zu schauen, dass ihr euch regelmäßig ganz bewusst entspannt, ob das jetzt komplett körperlich ist oder eben geistig und ich oder die Verbindung aus beiden, das ist jedem selbst überlassen, je nachdem, wozu ihr den einfachsten Zugang findet. Eine letzte Frage habe ich dazu, die, glaube ich, bei einigen im Kopf jetzt schon aufpoppte. Vielleicht ist es auch zu kompliziert an der Stelle, aber was sagst du, wieso funktioniert das? Wieso funktioniert das mit der Konzentration, mit dieser Achtsamkeit? Wieso funktioniert das mit allein unserer westlichen Auslegung von Meditation, um zu entspannen?
Ja, wieso funktioniert das? Also es funktioniert nicht bei jedem. Also das kann man so nicht sagen. Es funktioniert nur, wenn man sich drauf einlässt. Und wenn man tatsächlich über diese Atmung, hast du sofort einen Effekt. Sofort. Also wenn du wirklich ruhig atmest und länger ausatmest, ob es jetzt die 4-7-8er-Technik ist oder ob es eine andere Form der Technik ist, dass du, ich sag jetzt mal, 5,5 Atemzüge in der Minute versuchst zu schaffen. Wenn du über die Nase atmest und nicht über den Mund, tief in den Bauchraum atmest, also all diese Visualisierungen und Techniken, wenn du, dann hast du sofort einen Effekt. Das lässt sich messen, das lässt sich spüren und das weiß man einfach, es ist auch studienbasiert. Auch kleine Bewegungspausen, also auch selbst das funktioniert, dass du kurz mal auf andere Gedanken kommst und Ruhe findest. Aber es gibt, also man kann nicht per se sagen, es funktioniert bei jedem. Also das ist der, der sich darauf einlässt. Aber bei der Atmung, wenn man jetzt wirklich das misst, dann wird die Person sich ja darauf einlassen, selbst bei der Person jetzt funktionieren. Und das hat Einfluss auf den Schlaf, auf den Körper, auf so viele verschiedene Aspekte der Gesundheit und der körperlichen Fitness.
Okay. Und aus den anderen Dingen, die du vorher schon erwähnt hattest, ist ja auch hervorgegangen, was du meintest, wenn man sich jetzt beruhigt, wenn man wahrnimmt, wenn man achtsam ist, dass der Puls sinkt, dass man in so einen Entspannungszustand kommt, ne, und generell das System so auf eine angenehme und gesunde Weise herunterfährt. Das ist eben genau das, was es letztendlich mit sich bringt, oder?
Ja, absolut. Wir haben ja so eine mediale Reizüberflutung und durchgehend ist irgendwie was. Also früher haben wir dann mal die Zeitung gelesen oder mal telefoniert mit jemandem und dann haben wir natürlich auch viel geschrieben. Früher gab es noch die Schreibmaschine, dann den Computer. Aber jetzt ist halt permanent. Also selbst wenn man am Rechner arbeitet, es liegt das Handy nebendran und es kommt irgendwie was. Und selbst wenn ich auf dem Fahrrad bin, habe ich das Handy dabei und habe es vor mir, ob ich jetzt ein Foto mache dabei für meine Social Media oder ob ich mir den Weg zeige und es poppt oben sogar noch eine Nachricht, dann habe ich die Kopfhörer im Ohr und Fahrrad und telefoniere vielleicht. Ne? All das lenkt mich ja eigentlich ab. in dem Moment zu sein, wo ich gerade bin. Und
Ja.
ja, und die meisten spüren die Folgen, indem sie immer vielleicht so eine innerliche Unruhe haben, schlecht schlafen und immer mal wieder Verletzungen haben, wiederholende, gleiche Sachen, die irgendwie nicht wirklich weggehen. Die jetzt vielleicht nicht ganz schlimm sind, aber die sich dann steigern können. Und wenn man einfach mal mit solchen Techniken, so einfache Techniken von Stressabbau, Lösen von Spannung, wenn man mit so Kleinigkeiten anfängt, da hat man eigentlich schon den ersten Zugang.
Wunderbar. Ich frage mich gerade, ob das an der Stelle notwendig ist, nochmal grob zusammenzufassen, über welche Entspannungsmethoden und Wege wir gerade gesprochen haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, zum Glück gibt es immer die Pausenfunktion, dass man auch zurückspulen kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, das klingt wie was, was ich jetzt gut gebrauchen kann. Also an der Stelle auch wieder die Empfehlung, das gerne auszunutzen, soweit wie für euch möglich, Zettel und Stift vielleicht parat haben oder parallel auf YouTube oder anderen Apps mal genau nach dem zu suchen, was du empfohlen hast, Shida. Was ist deine Meinung? Gibt es am Schluss für dich noch eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du mitgeben möchtest als Empfehlung?
Also die Entspannung ist einfach wichtig. Also diese körperliche, aber auch diese mentale Entspannung, die ist wichtig, um zum Beispiel Wettkämpfe auch auszugleichen und den Körper verletzungsfrei durch so eine Saison zu bringen. Und die Leistungsfähigkeit generell zu trainieren, also wenn man das jetzt auf den Sport bezieht, aber auch der Umgang mit sich selbst. Man wird, glaube ich, auch mit dem Umgang mit sich und auch mit Freunden vielleicht, dass man da einfach viel bewusster ist, dass man sich bewusst Zeit nimmt für Freunde, bewusst Zeit nimmt für einen Spaziergang, bewusst Zeit nimmt für Freunde, dass man einfach sein Leben anders gestaltet und sich nicht getrieben fühlt, was, glaube ich, ganz viele fühlen. Und da spreche ich auch aus Erfahrung, dass man sich oft getrieben fühlt und Dinge macht, ohne zu gucken, was tut es mir jetzt gerade gut oder tue ich jetzt einfach nur jemand anderem einen Gefallen, dabei zu sein, obwohl ich eigentlich echt gestresst bin und jetzt lieber für mich was tun möchte. Und ich glaube, dass es einen gesunden Zugang, also oder einen Zugang gibt, gesund zu leben.
Das sind doch schöne Schlussworte. Ich danke dir vielmals, dass du wieder dein Wissen und deine Expertise hier heute mit mir und damit auch mit der Community geteilt hast, zu allem, was die Entspannung so mit sich bringt. Ich habe noch zig Fragen, die in meinem Kopf aufgepoppt sind. Ich finde, man könnte da, was weiß ich, wie tief noch gehen. Aber für all das, was wir uns für heute vorgenommen haben, um euch da draußen dieses Thema zugänglicher zu machen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr euch schon aktiv in Entspannung üben könnt, ohne dass vielleicht der Leidensdruck schon so groß ist, dass es jetzt keinen anderen Weg mehr gibt, haben wir da, denke ich, hier an der Stelle das Allerbeste getan. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Gerne, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf jeden Fall genauso.
Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Also wenn ihr vielleicht sogar schon Erfahrung gesammelt habt mit den Methoden, die du, Shida, hier heute aufgeführt hast, Bodyscan beispielsweise damit angefangen oder Atemübungen oder ähnliches, dann schreibt es uns gerne per Mail oder ihr erreicht Shida unter anderem auch über Instagram. Das ist ein guter Punkt, bevor wir hier aus der Folge rausgehen. Wenn jemand mehr über deine Arbeit, vor allen Dingen als Regenerationstrainerin, Schlafexpertin und den anderen Bereichen, in denen du unterwegs bist, was vor allem das Thema Entspannung betrifft, in Kontakt treten oder erfahren möchte, wie kann man mit dir in Verbindung treten, beziehungsweise wo kann man schauen, um mehr über das zu erfahren, was du so machst?
Also über Instagram auf jeden Fall, über Puls, doppelter Unterstrich und Plus, da findet man mich. Mhm. Ich glaube auch, wenn man ganz normal meinen Namen eingibt, auch wenn er nicht gerade wirklich einfach ist, aber Puls Plus ist auch die Webseite und Puls unterstrich unterstrich Plus ist die Instagram-Seite. Und okay. Ich denke, auch wenn du Shida und Darmstadt eingibst, findet man mich auch. Ist vielleicht einfacher als den Nachnamen.
Im Zweifel einfach googeln. Ich packe euch natürlich alle Informationen auch in die Shownotes, wenn ihr, wie gesagt, mehr über Shida und ihre Arbeit erfahren möchtet. Ja, ich denke mal, wir gehen jetzt ganz entspannt aus dieser Aufnahme heute und freue mich auf all das, was wir vielleicht zusammen noch hier besprechen können, um euch jede Woche, natürlich nicht jede Woche mit Shida, aber jede Woche ein neues Thema anbieten zu können und immer wieder dich hier zu Gast zu haben zu vielen weiteren spannenden Themen. Also wie gesagt, herzlichen Dank und euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion.